Liebe Brüder und Schwestern, dann können wir gleich zur Predigt kommen. Und Sie haben den Predigttext ausgehändigt bekommen. Das ist im Urtext eine große zusammenhängende Rede, die eigentlich nur aus zwei Sätzen besteht, nicht so einfach ins Deutsche zu übertragen. Ich habe aus verschiedenen Übersetzungen heraus und auch aus der eigenen Übersetzung unter Anlehnung an Luther einen Text zusammengestellt, und mit dem möchte ich jetzt diese Predigt beginnen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns erretten wird von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigen unseren Vätern, und dass er gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, so dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wann beginnt eigentlich die Geburtsgeschichte in der Bibel? Die Geburtsgeschichte unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wer das Lukas-Evangelium kennt, der weiß, dass die Geburtsgeschichte nicht erst damit beginnt, dass Maria und Josef unterwegs sind, sondern dass man etwas weiter zurückgehen muss. Die Geburtsgeschichte beginnt mit einem großartigen Ereignis, auf das der Zacharias Bezug nimmt. Wir werden ja heute in dieser Predigt nachdenken über den Lobgesang des Zacharias, des Vaters Johannes des Täufers. Und dieses großartige Ereignis fand statt, als der Engel Gabriel erschien und dem Zacharias, der Priesterdienste tat in Jerusalem, eine Offenbarung schenkte. Und auf diese Offenbarung, die der Zacharias erlebt und gehört hat, nimmt dieser Lobgesang des Zacharias dann Bezug. Dazwischen liegt die Geburt Johannes des Täufers, und dazwischen liegt ja auch das uns allen bekannte Geschehen ist, dass der Zacharias diese Botschaft nicht glauben wollte, die der Gabriel ihm da gegeben hat, und deswegen eine Zeit lang stumm wurde. Wir haben mit diesem Lobgesang des Zacharias, den er dann geführt durch den Heiligen Geist uns geschenkt hat, formuliert hat, gebetet hat, eine ganz großartige Prophetie vor uns. Und wenn man das miteinander vergleicht, was der Gabriel gleich am Anfang des Lukas-Evangeliums, ab dem 5. Vers, dem Zacharias gesagt und offenbart hat, mit dem, was dann Zacharias selbst von sich gibt, nachdem er wieder reden kann, da sieht man doch deutliche Übereinstimmungen. Und das deutet dann doch sehr darauf hin, dass dieser ganze Lobgesang letztlich vom Engel Gabriel und letztlich von Gott, vom Heiligen Geist inspiriert war. Das ist eine ganz kostbare Botschaft, eine Lebensbotschaft, eine heilsgeschichtliche Prophetie sondergleichen, die wir in diesen gewaltigen Sätzen, die man schwer übersetzen kann als ein zusammenhängendes Ganzes, die wir in diesen Sätzen vor uns haben. Ja, man kann an der Stelle natürlich sofort fragen, da betet nun dieser reife Gottesmann, dieser Priester und seine Frau Elisabeth nicht nur Wochen und Monate, sondern Jahre und Jahrzehnte um ein Kind, um einen Nachwuchs, um einen Stammhalter. Und dann kommt der Engel und teilt ihm das mit. Was hat er denn eigentlich so gesagt, der Engel? Zunächst einmal, dass Zacharias sich sehr freuen wird, kann man nachvollziehen, wenn man Jahrzehnte um etwas betet und plötzlich kommt die Erfüllung. Aber der Engel hat noch viel mehr zu sagen gehabt, dass dieser Sohn Johannes sehr groß sein wird vor Gott, nicht vor den Menschen. Das ist ein Unterschied. Groß sein wird vor Gott, dass er Johannes heißen wird. Johannes heißt ja auf Deutsch, Gott ist gnädig. Und noch viel mehr Erstaunliches hat er zu sagen, der Engel, dass dieser Johannes schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Das haben wir eigentlich in der Bibel sonst nirgends. Aber hier an dieser Stelle wird das so ausgedrückt, um eben ganz klarzustellen, dass dieser Mann nicht aus eigenem Ermessen Prophet geworden ist, sondern wirklich eine Gottesbestimmung hatte. Und dann sagt der Engel noch, dass viele aus Israel die Umkehr finden, die innere Umkehr. Ich werde dann gleich noch etwas näher darauf eingehen. Und was ich etwas ganz außergewöhnlich Wichtiges auch gerade für unsere Zeit halte, er knüpft an die letzte Verheißung des Alten Testaments an. Ich weiß gar nicht, ob alle das wissen, was im Maleachi-Buch die allerletzte Verheißung des Alten Testamentes ist. Sollte man sich angucken. Ganz wichtig. Da sagt uns der Maleachi, dass wenn Christus kommt, wenn der Vorgänger, also Johannes der Täufer, kommen wird, dass dann die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern bekehrt werden, erneuert werden, neu ausgerichtet werden. Da gibt es eine Versöhnung in der Familie, da gibt es eine Aussprache, da gibt es ein neues Aufeinanderzugehen, eine neue Umarmung zwischen denen, die sich im Clinch liegen. Ist das nicht toll? Damit klingt die letzte Verheißung des Alten Testamentes aus. Das ist sozusagen das Vermächtnis des Alten Testamentes, dass es eine Versöhnung gibt. Warum haben wir eigentlich diese schlimmen Familiengeschichten im Alten Testament, über die ja manche spotten? weil da so vieles drunter und drüber ging. Ja, warum? Die Antwort haben wir hier. Zu einer Versöhnung braucht es den Sohn. Versöhnung. Sohn. Und solange der Sohn nicht da ist, gibt es keine Versöhnung. Ja, da kann man sich vielleicht mal die Hände geben und gemeinsam wieder Abendessen gehen. Aber eine Versöhnung von innen heraus, die gibt es nur mit dem Sohn. Und das greift der Engel auf. Finde ich gewaltig. Und dann sagt er noch das Ungehorsame, klug werden. Das ist ja auch eine großartige Sache, wenn ein Mensch klug wird und nicht am Ende seines Lebens dann zugestehen muss, ich habe umsonst gelebt. Davor möge uns Gott bewahren, dass wir das auf dem Sterbebett zugeben müssen. Dass wir klug werden. Also das ist alles diese Engelbotschaft schon am Anfang des Lukas-Evangeliums gewesen. Und jetzt das Erstaunliche, der Zacharias, der nun die Zusage kriegt, ja, deine langen Gebete sind tatsächlich erhört, der kriegt es nicht fertig, ja zu sagen. Der glaubt es nicht. Der sagt, bin schon zu alt, du kommst leider ein bisschen zu spät. Ist das nicht manchmal so bei uns? Wir beten und dann irgendwann kommt die Erfüllung und wir können es gar nicht fassen und bleiben im Unglauben stecken. So, aber wir wollen ja nun an den Text herangehen. Der Text hat zwei große Teile. Der erste große Teil, Gott hat Israel besucht. Der zweite große Teil, der Täufer wird ein großer Prophet werden. Also das sind die beiden großen Teile. Und meine Predigt hat drei Teile. Israel, der Täufer und wir. Wir sind ja auch mit gemeint. Die Bibel meint uns und der Heilige Geist, der transportiert das, was vor 2000 Jahren gesagt wurde, in unsere Gegenwart. Wollen wir also diesen dreifachen Blick uns jetzt vornehmen und schenken lassen. Israel, der Täufer und wir. Was hat denn dieser Lobgesang mit Israel zu tun? Natürlich eine ganze Menge. Der Begriff, das Volk, der Name Israel wird ja ausdrücklich erwähnt. Aber wir müssen uns mal in die Situation hineinversetzen. Das ist ja was Gewaltiges. Da wartet ein Volk, das ja viele Propheten und viele geistgeleitete Könige hatte, von Mose angefangen, lange Jahre und Jahrhunderte darauf, dass mal wieder ein Prophet kommt. Malachi war der Letzte und dann 400 Jahre Schweigen. Nichts kommt da aus dem Himmel, kein Gottgesandter. Da kann man ganz schön innerlich kaputt gehen, beziehungsweise im Glauben Schiffbruch erleiden. Viele Alte haben jetzt Wochen und Monate lang keinen Besuch kriegen können. Israel hat 400 Jahre auf Besuch gewartet. Das ist nochmal eine andere Liga. Und jetzt die Botschaft, Gott besucht euch. Ja, muss man sich mal vorstellen, was das für eine gewaltige Botschaft war. Und was sagt er nun speziell zu Israel? Euch ist ein Horn des Heils aufgegangen. Horn, na gut, was ist ein Horn? Wir sind kein landwirtschaftsgeprägtes Volk mehr. Wir wissen das gar nicht. Ja, die Hörner der Widder, was die für eine große Bedeutung haben. Das war natürlich immer ein Bild, ein Inbegriff für Macht. Und wenn Horn des Heils gesagt wird, ja, dann ist das eben eine machtvolle Demonstration des Heils, die nun auf Israel zukommt. Und dann sagt der Zacharias, geistgeleitet, etwas Wunderbares. Er spricht vom Hause David. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass es eine ganz großartige Messias-Ankündigung gibt, die 1000 Jahre Israel begleitet hat, bis Jesus dann erschien. Ich meine die Messias-Verheißungen 2. Samuel 7, wo Gott das ausspricht, dass aus dem Haus Davids ein Sohn herauskommen wird, der eine ewige Königsherrschaft beginnen wird. Das wurde dem David schon zugesagt. Und dann musste Israel 1000 Jahre warten. Und die ganze Menschheit 1000 Jahre. Und dann kam dieser Sohn Davids. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen durch eine Predigt, weiß ich noch ganz genau, im April 1970 durch Billy Graham. Da hat er über den blinden Bartimäus gepredigt. Und der blinde Bartimäus, der hat ja nur einen Satz gesagt und Jesus hat gehört. Aufgrund dieses einen Satzes dreht sich Jesus um und geht zu ihm hin. Was hat der blinde Bartimäus gesagt? Sohn Davids, erbarme dich über mich. Der hat es kapiert. Der hat an diesen 1000 Jahren, wo der Messias noch nicht gekommen war, nicht gezweifelt, sondern er hat gesagt, jetzt ist er da. Jetzt ist er da, Sohn Davids. Das ist das Schlüsselwort für Israel, um einen Schritt zu Jesus hin gehen zu können. Und dann müssen wir natürlich das auch hier erwähnen, was über Israel noch gesagt wird, dass dieses Volk den Hass der Welt erlebt und erleidet bis zu dieser Stunde. Jetzt hatten wir ja wieder diesen Prozess, dass da jemand verurteilt wurde, der eine Synagoge erstürmen wollte. Wahrscheinlich genauso wie dieser Australier in Neuseeland. Also das sagt der Zacharias auch, dass Israel den Hass der Welt erleiden muss. Man muss sich das mal ein bisschen tiefer überlegen. Wo kommt eigentlich dieser Judenhass her? Und wir Deutsche, wir können da ein bisschen mitreden, aber wir müssen tiefer blicken. Wo kommt denn dieser Judenhass her? Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Und Satan hat nichts anderes im Sinn, als die Pläne Gottes zu stören und zu zerstören. Und Gott hat sich vorgenommen, durch dieses auserwählte Volk die Menschheit zu segnen. Deswegen ja die großartige Sinai-Verheißung. Ihr sollt mir sein, ein heiliges Volk von Priestern und Königen. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und das weiß der Satan. Und für mich ist es eine innere Logik, dass er alles dran setzt, um dieses Volk klein zu machen, kaputt zu kriegen. Über die Jahrtausende, das fing mit Nebukadnezar an. Und man muss die Stationen nicht erwähnen. Aber, und das ist das Großartige, was er hier noch Israel zuspricht, es kommt die Zeit, wo Israel Gott ohne Furcht dienen wird. Die Zeit ist jetzt noch nicht da. Jetzt haben sie schon wieder in Israel Neuwahlen angesetzt. Das ist schon eine mittlere Katastrophe, wie wenig einig sich die Leute werden, trotz dieser weltumspannenden Bedrängnis. Tragisch und traurig. Aber hier wird eben das angekündigt. Ihr kommt noch in eine Zeit hinein und da gibt es dann Frieden und dann gibt es ein Leben, eine Existenz ohne Furcht. Man kann ja die Juden dort sehr verstehen, wenn sie bereit sind, alles herzugeben, um Frieden zu kriegen. All das also schon bei Zacharias im Lobgesang dabei. Jetzt zweitens, der Täufer. Das ist ja der zweite Teil dieses Lobgesangs. Das ist ja großartig, ja, wenn der Vater über seinen Sohn solche Erkenntnisse gewinnt. Du kleines Wesen, du sollst der Wegbereiter des Messias sein. Jetzt darf er natürlich dann auch den Namen aussprechen, Johannes, Gott ist gnädig, wunderbar, wenn ein Vater sein Kind, ja, so, nicht nur nach Leib, Seele und Geist vor sich hat, sondern auch eine innere Gewissheit und Verheißung mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, dass wir unsere Kinder, wenn wir welche haben, alle mit Verheißungen bedacht haben. Unsere zwei Großen, die sind aus einer Zeit, wo wir noch keine Christen waren, die haben wir mit germanischen Namen belegt. Elmar ist der Große, das heißt also der Allbekannte, Allberühmte. Und Gero, das ist der Speerträger. Ja, heute würde ich diese Namen nicht mehr nehmen, aber man kann sie natürlich auch christlich deuten. Aber die beiden anderen, die Mädchen, da haben wir echte Verheißungen mit auf den Weg gegeben. Ja, Christine, die dem Christus gehörende, und Konstanze, die Beständige. Ja, wollen wir uns doch bitte bei Kindern und Enkelkindern immer verheißungsvolle Namen überlegen. Also, der Wegbereiter Jesu, den hat er jetzt vor sich. Und dieser Wegbereiter, der weiß, als er dann erwachsen geworden ist, natürlich, wer er ist und was Gott ihm da mit auf den Weg gegeben hat. Das ist ja gewaltig. Und, aber noch gewaltiger ist, er bleibt demütig. Jesus sagt, das ist der Größte aus der Zeit des Alten Testaments. Und dieser Mann bleibt demütig und sagt, ich bin zu klein, zu gering, um die Fußriemen aufzulösen bei meinem Herrn. Das ist ja was, nicht wahr? Wenn man einen Namen hat und groß wird und dann im Herzen so klein bleiben kann. Ja, und dann spricht er diese Verheißung aus und die nehme ich mir jeden Morgen zu Herzen. Das sagt er nämlich. Du, im Blick auf Johannes, du wirst Erkenntnis des Heils geben durch Vergebung der Sünden. Kriegen wir das zusammen? Erkenntnis des Heils und Vergebung? Ich binde das zusammen. Das gehört zusammen. Zugang zu Christus, Erkenntnis, kriegst du nur, wenn du Vergebung haben willst. Das ist es. Das ist der Schlüssel, Vergebung, wir brauchen Vergebung. Auf meiner Fürbitteliste, die ich jeden Morgen durchgehe, steht als allererstes Sündenvergebung, damit ich das bloß nicht vergesse. Das ist der Schlüssel. Und dann muss ich nicht mehr lange nachdenken, um mich als Sünder zu erkennen. Und wenn mir doch keine Sünden einfallen, dann kommt meine Frau und dann weiß ich wieder, was ich alles versäumt habe. Was leisten wir uns an Lieblosigkeit und Trägheit des Herzens von früh bis Abend? Das geht auf keine Kuhhaut. Und wenn wir Gemeindehilfsbund Gottesdienste feiern, immer mit Beichte, immer mit Vergebungszuspruch. Und da sind dann auch immer die unterlassenen Sünden mit dabei. Das ist ja nicht nur das, was wir reden und tun, es ist ja auch das, was wir nicht reden und nicht tun, ist ja auch so eine Sünde, wenn wir das Richtige nicht tun und nicht den Brief schreiben und nicht die Hand zur Versöhnung geben. Das ist ja genauso schlimm. Also ich muss das nicht groß erläutern. Wir sind und wir bleiben Sünder. Aber da ist ein Christus jetzt da und der sagt, ich streiche das alles durch. Und du kannst das täglich in Anspruch nehmen. Das sollten wir tun. Und wenn es eine nützliche Idee gibt für das neue Jahr, dann kann ich nur sagen, jeden Morgen mit der Bitte um Sündenvergebung in den Tag einsteigen. Dazu ist Christus gekommen. Die Vergebung ist die größte Barmherzigkeit, die Gott uns überhaupt schenkt. Dann ist hier von der Barmherzigkeit die Rede. Und dann wird es nochmal ganz konkret im Blick auf den offenen Himmel ausgedrückt. Ja, da gibt es einen Aufgang aus der Höhe. Ein aufstrahlendes Licht wird kommen. Das ist natürlich Christus. Das ist das Licht, das uns jetzt im Glauben schon scheint. Aber das wird nochmal ganz kräftig werden, das Licht, wenn Christus wiederkommt. Und dann ist nämlich alles von seinem Licht umstrahlt. Wie der Blitz. Ja, vom Aufgang bis zum Niedergang. So wird es sein, wenn der Himmel sich öffnet und Christus einst wiederkommt. Hier wird der Zacharias nochmal richtig prophetisch. Da denkt er jetzt an die Biliams Weissagung in 4. Mose 24, 17. Da sagt schon der Biliam, der Heide, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und den lebendigen Gott Israels überhaupt nicht kennt, der kriegt jetzt den Heiligen Geist und muss sagen, dass es einen Stern aus Jakob mal geben wird, der eine neue Welt herbeiführt. Also der Täufer, ein ganz, ganz wichtiger Mann für unseren Glauben. Und jetzt bin ich beim Letzten. Was sagt nun dieser Lobgesang uns? Also als Erstes, dass wir auch loben sollen. Ich kenne einen Pfarrer in der Uckermark, der erzählte mir neulich, wie er seinen eigenen Glauben frisch hält. Und er sagt, weißt du, was ich mache? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, werfe ich die Bettdecke weg und sage, laut, gelobt sei Jesus Christus. Fand ich eigentlich eine nette Idee. Erst fand ich ein bisschen splinig. Aber, liebe Brüder und Schwestern, ich mache es jetzt selber. Ich mache es jetzt selber. Heute Morgen wieder die Bettdecke weggeworfen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir sind zum Loben Gottes da. Loben zieht nach oben, eine bekannte Weisheit. Mose hat sich 70 Helfer herausgesucht, als ihm die Arbeit über den Kopf wuchs. Und als er die hatte, hat er ihnen gesagt, ich gebe euch zwei Aufgaben. Erste Aufgabe, ihr sollt Gott loben. Zweite Aufgabe, ihr sollt mir helfen. Die erste Aufgabe war Gottes Lob. Das ist doch wichtig, dass wir uns das angewöhnen. Loben ist was anderes als danken. Ja? Im Dank sind wir selber dabei. Da überlegen wir, was Gott uns alles für Wohltaten schenkt. Aber im Loben, da geht es nur um Gott. Für seine großen Taten. Für die Schöpfung, für die Erlösung, für die Vollendung. Das muss mal wieder in unseren Tagesrhythmus hinein. Also, das können wir uns aus diesem Lobgesang hier mitnehmen. Naja, und dann natürlich der Inhalt, der Herr besucht uns. Das Horn des Heils gilt ja nicht nur Israel, das gilt ja der ganzen Welt. Ich halte eigentlich die Übersetzung besuchen für ein bisschen riskant, denn Jesus besucht uns ja nicht nur. Wir kriegen morgen Besuch, aber der geht dann auch wieder. Aber der Besuch Jesu ist ja ein bisschen anders gedacht. Das ist ja nicht nur ein Übergangsgast, das ist ein Dauergast. Und alle, die ihn haben wollen, die dürfen ihn als Dauergast willkommen heißen. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Wir haben dann gleich noch das wunderschöne Adventslied, was ja eigentlich auch ein Weihnachtslied ist. mit ernster Menschenkinder vor uns. Aber das will ich doch gesagt haben. Lasst alles, was er hasst. Diesen Gast kriegen wir nur als Dauergast, wenn wir einen Hass uns angewöhnen. Eine Hassrede uns angewöhnen. Und das ist der Hass auf die Sünde. Epheser 5, wir sind Kinder des Lichts, also bitteschön, jetzt lebt als Kinder des Lichts. Keine Unzucht, keine Habgier, keine Lüge. Weg, das muss überwunden werden. Und dann bleibt der Gast bei uns. Wunderbar, dass wir jeden Tag Jesus neu begrüßen dürfen. Und er ist der Erretter. Und nicht nur Israels Erretter vor den äußeren Feinden. Nein, unser Erretter von Sünde, Tod und Teufel. Na gut, jetzt können wir natürlich auch die Corona-Zeit mit einbeziehen. Auch da ist er der Erretter. Ist ja wunderbar, wenn Impfstoffe entwickelt werden. Aber es ist nicht so wunderbar, wenn man seine Hoffnung allein darauf setzt, was uns von früh bis Abend eingeredet wird, auch jetzt in den Weihnachtsbotschaften, dass das unsere Hoffnung sei. Unsere Hoffnung ist doch nicht irgendein Impfstoff, sondern der lebendige Herr. Und wenn er diese Plage uns schickt, dann wird er sie auch wieder wegnehmen können. Das muss doch gepredigt werden. Es müssten Bußgottesdienste stattfinden, überall. Meinetwegen auch online. Aber da muss doch mal wieder neu gesagt werden, Herr, wir beugen uns unter deine Gerichte. Aber bitte, nimm sie wieder weg. Nimm sie wieder weg. Auf der Rückseite des Zettels finden Sie ein Bußgebet. Und das wollen wir dann auch gleich gemeinsam beten und sprechen. Ein Bußgebet letztlich, mit dem wir uns unter die Sünde unseres Volkes stellen und vor Gott ausbreiten. Gebet in ernster Lage. Ich will noch ein paar Schlusssätze sagen. Hier ist noch die Rede davon, dass diese Botschaft des Zacharias besonders denen gilt, die im Schatten des Todes sitzen. Er ist tatsächlich der Einzige, der uns diese Furcht vor dem Sterben nehmen kann. Ich werde nie vergessen, mein erster Besuch als Vikar bei einem sterbenden Mann. Und ich sehe ihn noch vor mir in Erlangen-Büchenbach. Ich bin angemeldet, ein bisschen innerlich aufgeregt, was soll ich sagen? Und ja, dann richtet er sich auf, ich komme in das Schlafzimmer und sagt, ach, der neue Vikar, schön, dass Sie mich besuchen. Und dann sagt er, wissen Sie was, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt gar nicht so leicht für Sie. Was sollen Sie einem sterbenden Mann sagen? Aber ich mache es Ihnen leicht, sagt er. Hier habe ich das Starksche Gebetsbuch, hier ist die Bibel mit meiner Lieblingsstelle, die können Sie mir jetzt vorlesen. Und hier ist mein Lieblingslied, das bitte ich Sie mir jetzt vorzusingen. Und wissen Sie was? Ich kann sterben. Das werde ich nie vergessen. Der sagte nicht, ich muss sterben. Der sagte, ich kann sterben. Ist das nicht toll? Da erfüllt sich das hier, was der Zacharias sagt, die im Schatten des Todes sitzen. Ja? Die sehen ein Licht. Und sie wissen, das sind nur ein paar Schatten, die jetzt über einen geworfen werden. Das Tal der Todesschatten, Psalm 23. Aber ein Schatten kann doch nicht wehtun. Spurgeon sagt, ein Schatten eines Hundes, der kann dich doch nicht beißen. Und der Schatten des Todes, der kann dich doch nicht kaputt machen. Nein, du kommst durch den Schatten durch und dann ist das Licht des Herrn da. Und errichte unsere, und das ist das Letzte, was der Zacharias hier sagt, errichte unsere Wege zum Frieden hin. Das wäre doch toll, was, wenn wir Friedensbringer werden Und dort, wo Menschen zerstritten sind, ja, ein lösendes Wort finden. Ich bete jetzt schon, Anfang des Jahres kommt wieder ein zerstrittenes Ehepaar zu uns. Herr, gib mir da die richtigen Worte, dass die beiden sich wieder versöhnen können. Ja, wir sind doch zum Frieden da und nicht den Streit womöglich in die Scheidung hineinzutreiben. Nein, wir dürfen Friedensbringer sein. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von Enrico da Pozzo. Das war ein italienisch-französischer Evangelist, der saß im KZ. Und 1943 hat er dann später geschrieben, in seinen Lebenserinnerungen, hat er folgendes Erlebnis gehabt. Da wird er zum Lagerkommandanten beordert, am Heiligabend. Und das war so eine fiese Figur. Der hatte sich den da Pozzo rausgesucht, um seinen ganzen Hass auf die Christen mal loszuwerden. Und er sagt, da Pozzo, ich habe eine Nachricht. Und dann holt er seine Ordonnanz und dann kriegt er einen Teller mit Plätzchen serviert. Also der Lagerkommandant, nicht der da Pozzo. Und da sagt der da Pozzo, deine Frau ist eine gute Bäckerin. Das Paket ist neulich angekommen. Und weißt du, was ich mache? Ich esse das jetzt auf und die schmecken gut. Und der da Pozzo steht und er sagt, er hatte keine Schuhe an den Füßen, war hungrig und sieht, wie dieser Mann von seiner Frau gebackene Plätzchen aufisst und ihn damit demütigen will. Und er sagt, und er war ein gläubiger Christ, es war eine harte Zeit, aber die Liebe hat gesiegt. Ich bin aus dem Lager dann entlassen worden und hatte keinen Hass mehr. Und dann hat der da Pozzo 10 Jahre lang diesen Lagerkommandanten gesucht. Der hatte sich natürlich einen anderen Namen und alles Mögliche verkrümelt. Und dann hat er den gefunden und dann hat er sich von seiner Frau Plätzchen backen lassen und bringt die, klingelt an der Tür und er fällt halt in Ohnmacht. Du kommst, um dich zu rächen. Und der Pozzo sagt, nein, ich habe dir schon längst vergeben. Und die Plätzchen, die ich mitgebracht habe, die wollen wir jetzt gemeinsam essen. Das ist Friedensbringerschaft. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der große Friedensbringer bist. Ja, dass du der Lebensbringer bist. Und dass du der Versöhnungsbringer bist, denn du bist der Sohn. Und dann kann man sich auch versöhnen. Gib uns den Willen, den Mut, die Kraft, die Liebe dazu, dass wir Friedensbringer sind in dieser weihnachtlichen Zeit und darüber hinaus. Und hab Dank für diesen großartigen Lobgesang, den du uns durch Zacharias geschenkt hast. Und gib uns, Herr, dass wir frohgemut und mit Zuversicht, ja auch mit Verachtung des Todes, in die Zukunft gehen. Denn du hast den Tod überwunden. Und so segne uns und lass uns ein Segen sein für andere. Amen.